Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Es dürfte eines der aufwendigsten Vorhaben der deutschen Finanzverwaltungen seit Jahrzehnten sein. Wegen der vom Bundesverfassungsgericht angemahnten Grundsteuerreform müssen rund 36 Millionen Grundstücke und Wohneinheiten neu bewertet werden. Die Frist für die Eigentümerinnen und Eigentümer beginnt ab morgen zu laufen. Dazu gleich mehr in dieser Sendung, in der wir auch auf die neuen Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt schauen und auf die heutige Tagung des Ölkartells OPEC Plus und die Frage, ob von dort mit einer höheren Förderung und damit einem Abbremsen der steigenden Ölpreise zu rechnen ist. Hierzulande vor allem mit Blick auf den Ende August wieder auslaufenden Tankrabatt. Zunächst aber der Gasmarkt. Der Versorger Uniper, der wegen der verringerten Gaslieferungen aus Russland teuer Ersatzmengen beschaffen muss, spricht jetzt mit der Bundesregierung über Hilfen. Nicolas Busch-Stüter.
Die anhaltende Gaskrise bringt Deutschlands größten Gasversorger, die Firma Uniper, in ernste Schwierigkeiten. Seit Mitte Juni erhält der Düsseldorfer Energiekonzern nur noch 40% der vertraglich vereinbarten Gasmengen aus Russland, heißt es aus der Konzernzentrale. Ersatzmengen zu beschaffen sei sehr teuer. Uniper zog gestern seine Geschäftsprognosen für das laufende Jahr zurück. Der Gasversorger hatte im März auch schon seine Investitionen bei der gestoppten deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 abgeschrieben. Um die Liquidität des Unternehmens zu sichern, werde man nun mit der Bundesregierung über mögliche finanzielle Hilfen sprechen, bis hin zu einer möglichen Staatsbeteiligung, teilte Uniper mit. Die Bundesregierung hat Gespräche mit Uniper über Stabilisierungsmaßnahmen inzwischen bestätigt.
Der Gasversorger Uniper redet mit der Bundesregierung über Hilfen. Frage an Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal. Wie bewerten das die Anleger?
Ja, die treten die Flucht an. Uniper-Aktien brachen in der Spitze um 23% ein. Aktuell steht hier ein Minus beim MDAX-Wert von 15%. Seit Jahresbeginn hat das Papier etwa 2/3 an Wert eingebüßt. Hier auf dem Parkett ist von einer Gaskrise die Rede, was noch mehr Versorger bedrohen könnte. Wirtschaftsminister Habeck warnte kürzlich ja sogar vor einem Lehman-Moment. Bei mir ist David Kohl, Chefvolkswirt von Julius Bär. Stehen wir vor einem neuen Zusammenbruch, Herr Kohl? Was muss man jetzt tun?
Naja, bei der Gasversorgung muss man erstmal festhalten, um das wirklich einzuordnen. Es ist nicht, dass kein Gas mehr da ist, sondern es ist kein günstiges Gas mehr da. Und das ist für viele Gasversorger ein Problem, weil man sich eben festgelegt hat, das Gas zu einem bestimmten Preis zu verkaufen und jetzt der Einkaufspreis hochgestiegen ist. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Entweder man erlaubt den Gasversorgern eben ihre Absatzpreise zu erhöhen, dann geht das weiter, dann haben wir aber mehr Inflation, ganz klar. Die zweite Möglichkeit ist, man behält den derzeitigen Status quo bei, die niedrigen Absatzpreise, aber dann muss der Staat bzw. die Öffentlichkeit, also müssen es die Steuergelder, die Steuerzahler machen, die müssen eben diese Versorger für eine Zeit, solange diese Diskrepanz vorherrscht, subventionieren.
Also ein Schutzschirm.
Ein Schutzschirm sozusagen. Dann hätten wir es mit einer expansiven Fiskalpolitik zu tun. Also der Staat bezahlt hier, puffert sozusagen ab, dass die Preise international steigen. Und dann hätten wir weniger Inflation. Also es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten, die man sich hier aussuchen kann, wie man diese Krisenlage bei den Gasversorgern, die eben daher kommt, Einkaufspreis hoch, Absatzpreis, kann man nicht so viel dran machen. Die kommt aus dieser Struktur des Marktes und nicht so sehr, dass es kein Gas mehr gibt.
Vielen Dank. Zunächst für die Einschätzung zu den Versorgern, die allesamt deutlich unter Druck sind.
Ja, bleiben wir beim Thema Energie. Heute tagt ja das Ölkartell OPEC Plus. Weltweit steht es für 45% des Weltmarkts. Russland sitzt auch mit am Tisch. Womit wird heute gerechnet?
Noch ist keine Entscheidung gefallen, es sind noch keine Nachrichten hier über die Ticker gelaufen. Aber wer sich Hoffnung auf sinkende Ölpreise bzw. ein deutlich höheres Angebot macht, der dürfte wohl enttäuscht werden. Aber dennoch dürfte das Angebot steigen, so wie zuletzt für Juli. Da hatte die Allianz eine Erhöhung der Fördermenge um 648.000 Barrel beschlossen. Und das Gleiche wird jetzt auch für August angenommen. Wir führen das Gespräch mit David Kohl weiter von Julius Bär. Herr Kohl, mit welchem Szenario rechnen Sie heute bei der OPEC-Plus-Sitzung? Gibt es irgendwelche Überraschungen?
Wir erwarten keine Überraschungen. Sehr wahrscheinlich wird eben graduell das Angebot hochgefahren werden. Natürlich gibt es dort einige Bremser, allen voran Russland, was sein Öl ja nicht so teuer verkaufen kann. Das heißt, vielleicht hier die eine oder andere Diskussion darüber. Aber vom Ölmarkt, von Ölpreisen insgesamt, werden wohl nicht die Überraschungen von der Angebotsseite kommen. Das ist relativ vorhersehbar. Das kann man zusammen addieren, was da kommt. Es sind die zwei anderen Unbekannten, nämlich wie groß ist eigentlich die Ölnachfrage mit dem ganzen Diskussion über Gehen wir in eine Rezession, gehen wir in einen Nachfrageabschwung hinein. Und das Zweite ist natürlich diese geopolitische Risikoprämie. Wir haben immer noch den Krieg in der Ukraine, der immer wieder diese Risikoprämie ja hochhält und der Ölpreis eigentlich über dem handelt, was Angebot und Nachfrage rechtfertigen. Mhm. Und solange hier diese Unsicherheiten sehr groß sind, muss man auch sagen, von der Seite wenig Aussicht auf Entspannung.
Russland ist ein Partner in dieser Allianz und es wird angeblich innerhalb der OPEC darüber diskutiert, ob man Russland rausschmeißt, um bei der Produktionsmenge flexibler zu sein. Glauben Sie, dass das kommen könnte?
Was richtig ist, dass Russland hier immer einer der Bremser an den Produktionsmengen war. Das liegt natürlich auch damit, hängt damit zusammen, dass gerade der technologische Fortschritt in Russland ins Stocken geraten ist bei der Ölproduktion. Jetzt mit den Sanktionen noch mehr. Also die können eigentlich gar nicht mehr produzieren. Da sind die Spielräume weniger stark. Das heißt, man profitiert hier wirklich eher von knappen Produktionsmengen, wenn man den Preis dadurch hochhält. Das ist der Gegensatz zu Saudi-Arabien und einigen anderen Produzenten in der OPEC. Dass man sich hier wirklich auf einen Bruch einlässt, das glauben wir nicht. Ich glaube, dort ist die Blockbildung hinsichtlich Westen gegen Russland ist nicht so stark, gerade in der OPEC, die das wirklich wahrscheinlich machen würde. Das heißt, wir gehen davon aus, dass dieser Status quo OPEC Plus erstmal erhalten bleibt.
Sie haben gesagt, das Problem ist nicht das Angebot. Das bestreitet aber der Chef von ExxonMobil. Der sagt, das Angebot ist viel niedriger, weil in der Corona-Pandemie nicht genug gefördert würde. Wenn man das macht, Deutschland könnte ja Fracking anschmeißen, dann hätte sich das Problem erledigt.
Das ist richtig. Für einen Produzenten eines Ölunternehmens ist natürlich immer das Angebot wichtig. Es ist nicht so sehr, dass man das Angebot nicht das Problem ist, sondern das Angebot ist sehr vorhersehbar. Das können wir ausrechnen für die nächsten Jahre. Was Schwierigkeiten macht bei der Ölpreisprognose, wirklich die Nachfrage richtig zu greifen, denn die hängt von unglaublich mehr Faktoren ab, als wie viel man produziert, wie viel man in Technologie investiert hat. Das wissen wir jetzt schon. Und dort tut sich natürlich etwas. Der größte Produzent von Öl, China, hier haben wir eher eine schwächere Wirtschaft, die ist eher schwächer unterwegs. Und das ist natürlich ein Gegensatz zum letzten Jahr. Und aufgrund dessen könnte man eher darauf bauen, dass die Ölpreise hier nachgeben, dass vielleicht das Angebot nicht so stark bleibt, wie es derzeit ist.
Jetzt machen wir es mal konkret. Der Ölpreis am 30. Juni 2021 $75, jetzt etwa $115. Wohin geht die Reise?
Also viel hängt wirklich von der Nachfragesituation ab. Wie stark schwächt die sich ab? Und dann das Zweite, das ist fast noch unsicherer vorherzusagen, das ist eben die Präsenz dieses Konflikts, dieses Krieges in der Ukraine. Ich sage ganz eindeutig, Präsenz ist hier mehr entscheidend als wirklich, wie es dort weitergeht, weil eben hier eine Risikoprämie gezahlt wird auf Öl. Und wir müssen festhalten, dass während des Ukraine-Kriegs das globale Angebot von Öl nicht abgenommen hat. Es ist nur woanders hingeleitet worden. Europa, die USA nehmen kein russisches Öl mehr ab. Das endet jetzt in Indien, in China, aber die Produktionsmenge ist ungefähr gleich geblieben. Das heißt, die globale Ölversorgung hat sich nicht viel geändert. Es ist die Risikoprämie, die hier weiter hoch ist.
Herr Kohl, jetzt müssen Sie uns noch sagen, was auf den Besitzer von Autos zukommt beim Tanken. Wenn der Tankrabatt ausläuft, wird dann der Ölpreis noch mal deutlich zulegen. Oder der Benzinpreis, pardon.
Ja, sicherlich ist der Tankrabatt ein Abstand, der sich eben da ungefähr 20 Cent, haben wir ja gesehen, dass das ist. Wenn das wegfällt, dann kommt das wieder zurück.
Das sind keine guten Aussichten. Das war David Kohl von Julius Bär. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Bleiben wir ganz kurz bei der Energie. Die Aktie von Gazprom, russischer Gaskonzern, bricht ein. Die haben ja im Gegensatz zu Uniper Gas. Warum dieser Kurssturz?
Ja, die haben eine völlig überraschende Entscheidung getroffen. Der Energieriese zahlt für das vergangene Jahr keine Dividende. Die Aktionäre hätten entschieden, dass es in der jetzigen Situation nicht sinnvoll sei. Dabei fiel der Gewinn so hoch aus, dass der Vorstand eine Rekorddividende eigentlich vorgeschlagen hat. Die wird jetzt kassiert. Was auch immer das bedeutet, für die Zukunft vielleicht Schlechteres. Die Papiere stürzen um 30% ab. Und dann komme ich noch zum Euro. Der verliert heute kräftig um über einen Cent, fällt unter die Marke von $1.04. Bei Anleihen steht die Umlaufrendite bei 1,32% und der Goldpreis, die Feinunze, kostet $1.738.
Jetzt entlasse ich Sie nicht ohne den DAX-Stand.
Das ist richtig, den hätten wir fast vergessen. Da geht es ganz trübe zu. Der DAX fällt um 2,8% auf 12.639 Punkte. Und das bedeutet, dass wir einen Verlust von 20% etwa haben seit Jahresbeginn.
Vielen Dank an Dorothee Holz in Frankfurt. Die Arbeitslosenzahl in Deutschland ist im Juni kräftig gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit begründete das heute damit, dass die Jobcenter seit dem 1. Juni für Geflüchtete aus der Ukraine zuständig sind. Sie werden dadurch automatisch in der Statistik als arbeitslos erfasst. Von der Vorstellung des Arbeitsmarktberichts heute ausnahmsweise aus Hamburg berichtet Wolfram Welzer.
Aufgeräumt und zufrieden wirkte der scheidende Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, bei seiner letzten Arbeitsmarktpressekonferenz, ausnahmsweise nicht am Sitz der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, sondern in seiner Heimatstadt Hamburg. Zufrieden, obwohl er einen für Juni unüblichen Anstieg der Arbeitslosenzahl um bundesweit 103.000 zu verkünden hatte. Der Grund dafür: ukrainische Geflüchtete melden sich seit 1. Juni vermehrt arbeitslos.
Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in diesem Monat hat seine Ursachen also ausdrücklich nicht in einer ungünstigen Entwicklung am Arbeitsmarkt, sondern hängt mit dem Übergang der Flüchtlinge in die Grundsicherung zusammen.
Ihre Zahl werde in den nächsten Monaten weiter zunehmen, prognostiziert Scheele. Auch das aber für ihn kein Grund zur Sorge.
Ukrainische Geflüchtete nehmen, und das sieht man an der guten Arbeitsmarktlage, wir haben es immer wieder gesagt, genauso wenig wie andere Zuwanderinnen und Zuwanderer niemandem einen Arbeitsplatz weg. Im Gegenteil, wir freuen uns über jeden, der sich sozusagen unseren Vermittlungsbemühungen anschließt und tatsächlich einen Arbeitsplatz findet. Hier findet kein Wettbewerb um freie Arbeitsplätze statt.
Den Fachkräftemangel nur mit ukrainischen Geflüchteten beheben zu wollen, sei allerdings unrealistisch. Man wisse nicht, wie viele am Ende in Deutschland bleiben wollten, und in jedem Fall sei ihre Zahl dafür noch zu gering. 2.363.000 Arbeitslose, also eine Viertelmillion weniger als vor einem Jahr, die Arbeitslosigkeit am Ende von Scheeles siebenjähriger Amtszeit in Nürnberg bei 5,2%.
Alles in allem sehen wir trotz Risiken durch Lieferengpässe, steigende Energiekosten oder einen drohenden Ausfall von Gas einen wirklich stabilen Arbeitsmarkt.
Zu Detlef Scheeles Bilanz gehören auch die zwei Jahre Corona-Pandemie, die einen vorübergehenden Anstieg der Arbeitslosigkeit um über eine halbe Million Menschen brachte, aber eben nicht um 3 Millionen, die zu befürchten gewesen wären, hätte es nicht so schnell Kurzarbeitergeld gegeben.
Wir hatten im Höhepunkt 11.000, 12.000 Leute, die Kurzarbeitergeld bewilligt haben und die eigentlich Arbeitsvermittler und Arbeitsberater waren. Und das ist eine große Leistung, die, glaube ich, auch bundesweit honoriert wird, was die BA, die Kolleginnen und Kollegen da geleistet haben.
Die Kurzarbeit ist mittlerweile wieder auf Vorkrisenniveau. Die Abarbeitung und abschließende Prüfung der Anträge in den Arbeitsagenturen wird aber nach Scheeles Einschätzung noch bis weit ins Jahr 2024 dauern. Auch deshalb wünscht er sich für die Folgen des Ukraine-Kriegs andere, einfachere Regelungen. Zufrieden ist Scheele dagegen mit dem Teilhabe-Chancengesetz für Langzeitarbeitslose.
Wir haben ein Förderinstrument für Menschen, die faktisch erstmal nicht vermittlungsfähig sind und wo Eltern ihren Kindern zeigen können, dass sie morgens aus dem Haus gehen und diese elende Vererbung von Arbeitslosigkeit vielleicht ein wenig durchbrochen wird.
Und dazu könne auch die Einführung des Bürgergelds beitragen. Es werde die Situation der Betroffenen noch einmal verbessern im Sinne von weniger Sanktionen und mehr Förderung.
Ich hoffe, dass dieser diskriminierende Titel Hartz IV, den ich nie in den Mund genommen habe in den letzten 7 Jahren, verschwindet und ersetzt wird durch dieses Gesetz.
Wenn es so kommen sollte, dann darf sich darüber vor allem die frühere Arbeitsministerin Andrea Nahles freuen. Sie tritt am 1. August Scheeles Nachfolge in Nürnberg an.
Und Themenwechsel. Die Tech-Unternehmen im Silicon Valley, die zeigen sich gerne von ihrer progressiven Seite. Wie ist es aber bei Google, Apple und Meta wirklich um die Diversität bestellt? Aus San Francisco dazu Markus Schuler.
Bei Von Hutchinson muss lachen auf die Frage, ob die Tech-Unternehmen im Silicon Valley Lippenbekenntnisse abgeben, wenn es um das Thema Diversität geht.
I am laughing. I mean, yeah. It's
like, ja klar, lache ich. Die Unternehmen lassen sich für ihre Hashtags auf Instagram oder Twitter feiern, aber vieles ist scheinheilig. Die schwarze bisexuelle Anwältin berät mit ihrem Unternehmen Ready Set im kalifornischen Oakland, nahe San Francisco, Tech-Unternehmen, wie sich diese diverser und inklusiver aufstellen können. Hutchinson zählt sowohl kleine Startups als auch die Personalabteilungen großer Unternehmen zu ihren Kunden.
And more
Immer mehr Menschen wird bewusst, dass wir die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen und miteinander umgehen, ändern müssen. Sie stellen unangenehme Fragen und fordern Verantwortung von Politik und Wirtschaft ein. Ja, die Unternehmen geben Lippenbekenntnisse ab, aber ich glaube, dass sie immer weniger damit durchkommen. Und das ist gut so. Die Fortschritte, die Google, Apple oder Facebook im Silicon Valley in puncto Diversität machen, bezeichnen Leute wie Hutchinson als marginal. Seit 8 Jahren veröffentlichen viele dieser Firmen sogenannte Vielfältigkeitsberichte. Ergebnis? Nach wie vor sind die meisten der Tech-Unternehmen weiß und männlich. 70% Männer, 30% Frauen. Bei Google sind gut die Hälfte aller Mitarbeitenden weiß, 42% der Belegschaft sind asiatischer Abstammung und nur 4,4% schwarz. Auch der Anteil weiblicher Führungskräfte beim Suchmaschinenkonzern ist nur marginal von 26,7 auf 28,1% im vergangenen Jahr gestiegen. Ähnlich sieht es bei Apple, dem Facebook-Mutterkonzern Meta oder Microsoft aus. Matt Carter ist einer der wenigen CEOs mit schwarzer Hautfarbe im Silicon Valley und Chef von Arjaka, einem Cloud-Unternehmen in San Mateo. Er meint, Vielfalt in der Tech-Branche sei entscheidend für den technischen Fortschritt. Frauen, Farbige, Menschen mit anderer sexueller Orientierung, das könne zu einer Vielfalt der Ideen und mehr Innovation führen. Carters Ratschlag lautet:
Courage. I think that asking the right questions.
Es braucht Mut, die richtigen Fragen zu stellen und sich nicht schweigend zurückzulehnen. Schau dich an deinem Arbeitsplatz um und frage dich, warum sind wir nicht vielfältig? Ich glaube, dass allein das Stellen dieser Frage die Menschen in den Organisationen in die Pflicht nimmt. Zum Anteil von LGBTQ-Mitarbeitenden machen die Tech-Unternehmen aus Datenschutzgründen keine Angaben. Umgekehrt aber schon. Google, Microsoft, IBM und Apple gehören laut Jobbewertungsportal Glassdoor zu den 10 Unternehmen mit den besten Noten für LGBTQ-Beschäftigte. Doch die Kommentare auf Glassdoor zeigen auch, dass diese Menschen am Arbeitsplatz deutlich häufiger Diskriminierungen ausgesetzt sind als heterosexuelle Mitarbeitende. Unternehmensberaterin Wywon Hutchinson sieht für die Mitglieder der LGBTQ-Community deshalb eher düster in die Zukunft. Das politische Klima in den USA sei aufgeladen, meint sie. Sie verweist auf das jüngste Abtreibungsurteil und neue Vorschriften für Transgender-Menschen in konservativen Bundesstaaten wie Texas. Das Umfeld verändert sich. Wir haben zwar Fortschritte gemacht, aber die Gefahr besteht derzeit, dass wir diese Fortschritte wieder verlieren könnten.
Wegen der Reform der Grundsteuer müssen Immobilieneigentümer in Deutschland ab morgen eine zusätzliche Steuererklärung abgeben. Worauf zu achten ist, dazu Ann-Kathrin Jeske.
4 Monate Zeit, vom 1. Juli bis zum 31. Oktober, haben Eigentümerinnen und Eigentümer in Deutschland, um ihre Immobiliendaten zusammenzutragen und an die Finanzämter zu übermitteln. Jörg Leine, Steuerexperte beim Geldratgeber Finanztipp, erklärt, wo sie anfangen sollten.
Was in ganz Deutschland einheitlich ist, Sie brauchen Ihren Grundbuchauszug. Wenn Sie den jetzt nicht mehr haben sollten, warum auch immer, dann sollten Sie den schnellstmöglich anfordern beim Grundbuchamt.
Wer noch einen älteren Grundbuchauszug zu Hause hat, Lage und Flurnummer müssen auf jeden Fall noch stimmen. Welche weiteren Daten Eigentümerinnen und Eigentümer den Finanzämtern liefern müssen, hängt vom Bundesland ab. Der Bund hatte eigentlich eine einheitliche Grundsteuerreform für ganz Deutschland beschließen wollen, die Länder aber forderten Raum für eigene Regeln. Das föderale Ergebnis?
Es gibt das Bundesmodell, das nutzen immerhin 11 Bundesländer, die da mitmachen. Da braucht man schon mal die meisten Daten.
Das sind einmal Angaben zu den Immobilienflächen. Außerdem erfragt das Bundesmodell den jeweiligen Bodenrichtwert. Dieser wird regelmäßig von lokalen Gutachterausschüssen auf Basis der aktuellen Verkaufspreise ermittelt und vollzieht die Quadratmeterpreisentwicklung nach. Zu finden ist der Bodenrichtwert über das Bundesportal BORIS unter bodenrichtwerte-boris.de, das Eigentümer auf die Seiten der Länder weiterleitet. Doch nicht für alle Bundesländer ist der Wert nötig.
Der absolute Gegensatz ist Bayern. Die nutzen das Flächenmodell. Dort braucht man tatsächlich nicht viel mehr als die Grundstücksfläche. Baden-Württemberg geht nochmal einen anderen Weg mit dem Bodenwertmodell. Das ist ein bisschen aufwendiger. Und schließlich gibt es dann noch Hamburg, Niedersachsen, Hessen. Die ist so eine Mischform, wo dann auch noch die Lage eine Rolle spielt.
Weiter helfen auch die Internetseiten der Landesfinanzministerien. Bundesweit für alle gilt, wer noch keinen Zugang zum Online-Steuerportal Elster hat, sollte den schnell beantragen. Denn grundsätzlich müssen die Daten dem Finanzamt digital übermittelt werden. Wer nicht so computeraffin ist, kann sich aber helfen lassen, erklärt Sibylle Barend vom Eigentümerverband Haus und Grund.
Es gibt in der Tat bei Elster generell und auch bei der Grundsteuer die Möglichkeit, dass ein naher Angehöriger die Steuererklärung mit seinem Elster-Portal durchführt. Für Mutter, Vater, Schwiegermutter, Großeltern, wie auch immer. Das ist möglich.
Ebenso kann beim örtlichen Finanzamt ein Härtefallantrag gestellt werden. Wird dem stattgegeben, darf die Erklärung auch mit Papier und Stift ausgefüllt werden. Viele Bundesländer haben angekündigt, nachsichtig mit Ausnahmen von der digitalen Abgabe umzugehen. In Bayern und Berlin beispielsweise werden ab dem 1. Juli Papierformulare in den Amtsstuben zum Abholen bereitliegen. Steuerexperte Jörg Leine hat noch einen weiteren Tipp.
Es gibt vom Finanzministerium eine vereinfachte Erklärung. Die heißt Grundsteuererklärung für Privateigentum. Nachteil gilt nur für die 11 Bundesländer, wo das Bundesmodell greift. Vorteil, es soll wohl einfacher sein, als das mit Elster zu machen.
Privateigentümer in den 11 Bundesländern mit Bundesmodell müssen Elster also nicht nutzen. Wer die Frist bis zum 31. Oktober 2022 trotz allem nicht einhalten kann, für den gilt, wie bei der Einkommenssteuererklärung kann beim Finanzamt Fristverlängerung beantragt werden.
Thema in der Wirtschaftspresseshow ist heute das Chaos, das an vielen deutschen Flughäfen herrscht.
Dazu schreiben die Nürnberger Nachrichten. Was sich derzeit an den Flughäfen und bei den Airlines abspielt, ist dem Fachkräftemangel geschuldet, der viele Unternehmen in ganz Deutschland trifft. Nur an den Flughäfen wird er besonders deutlich und wirkt sich unmittelbar auf uns alle drastisch aus. Die Lösung kann nur sein, die Arbeitgeber müssen attraktivere Arbeitsplätze mit fairer Bezahlung schaffen, damit das Personal zurückkehrt. Im Umkehrschluss werden die Flugtickets zwar teurer, doch wer pünktlich und sicher mit dem Flugzeug verreisen will, sollte einen höheren Preis akzeptieren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert: Um das Chaos zu beseitigen oder wenigstens abzumildern, fehlt mitten in der Hauptferienzeit das notwendige Personal. Sehenden Auges haben Fluggesellschaften, allen voran die sich selbst Premium-Marke nennende Lufthansa, aber auch Flughafenbetreiber während der Pandemie zehntausende Mitarbeiter aus ihren Jobs gedrängt. Nun soll die Politik es wieder einmal richten und Unternehmen helfen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Die Süddeutsche Zeitung thematisiert die Inflation in Deutschland. Die Erleichterung über die Inflationsrate in Deutschland, die im Juni überraschend gesunken ist, hielt nur kurz an. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass die meisten Preise weiter angezogen haben. Der Rückgang der Inflation ist zwei Maßnahmen der Bundesregierung zu verdanken, dem 9-Euro-Ticket und dem Tankrabatt. Beides läuft im September aus, dann werden die Preise überdurchschnittlich steigen. Es ist gut möglich, dass die Inflationsrate dann mehr als 10% erreicht, eine Zahl, die einfach nur erschreckt. Die Frankfurter Rundschau blickt auf die deutsche Haushaltspolitik. Zwar war es richtig, in den Pandemie-Krisenjahren Unternehmen und Beschäftigte zu unterstützen und dafür Schulden in dreistelliger Milliardenhöhe aufzunehmen, doch die Folgen für den Staatshaushalt sind dramatisch. Wenn von der nächsten Legislaturperiode an die Kredite getilgt werden, muss der Staat fortlaufend Überschüsse erwirtschaften, um diese Rückzahlungen leisten zu können. Weil Bundesfinanzminister Lindner jedoch so stark auf die Schuldenbremse fixiert ist, besteht die große Gefahr, dass er die Fehler seines Amts vor Vorgängers Wolfgang Schäuble wiederholt. Mit dem ökonomisch völlig unsinnigen Kurs, die Schuldenbremse mit der schwarzen Null auch noch überzuerfüllen, hat der CDU-Minister unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel das Land kaputt gespart.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseshow, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Günter Hetzke am Mikrofon. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier die Sendung Deutschland heute. Ein Thema dann: 9 Wochen Streiks an den NRW-Unikliniken.